Ja, zweite Chance hat jeder verdient.
Auch das Mikro.
Sind Sie manchmal so gestresst, dass Ihnen aus dem Blick gerät, was eigentlich wichtig ist in Ihrem Leben? Kleine Korrektur vornehmen. Fühlen Sie sich schlecht, wenn Sie nicht schaffen, was Sie erreichen? Leiden Sie unter einem zu viel? Vergleichen Sie sich mit Menschen, die mehr können als Sie oder die mehr erreicht haben als Sie? Haben Sie vielleicht schon die ersten Verschleißerscheinungen wie Müdigkeit, Unkonzentriertheit, Reizbarkeit oder Schlafprobleme? Wenn das ein bisschen auf Sie zutrifft, dann willkommen im Club. Ich kenne fast keinen Menschen mehr in meinem Umfeld, der nicht irgendwo an einem zu viel leidet. Und das liegt daran, dass wir in einer verrückten Gesellschaft leben. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo immer mehr, immer besser geleistet werden muss, geht nicht, gibt's nicht. Und wenn wir die Chance kriegen, irgendwo was anzupacken, dann muss es eben auch sehr gut sein und sich immer verbessern und einer Qualitätssicherung standhalten. Wir leben aber auch in einer Konsumgesellschaft. Es werden uns ständig schöne Sachen vor die Nase gehalten und sagen, ach, das wäre super, das kannst du genießen, das musst du haben. Und Leben bedeutet eigentlich, diese ganzen Dinge auch zu haben und genießen zu können. Aber wenn man sich das alles kauft, dann muss man auch ordentlich ranklotzen, um sich das ganze Geld zu verdienen, das es eben für diesen Konsum braucht. Aber nicht genug, wir leben auch noch in einer Informationsgesellschaft. Wenn man früher verreisen wollte, dann ist man ins Reisebüro gegangen und hat sich was Schönes gebucht. Heute müssen Sie das mindestens auf 5 Reiseportalen vergleichen, die Reisen, weil sonst sind Sie bescheuert und geben vielleicht 300 Euro mehr aus und müssen sich gut informieren und die Bewertungen von den Hotels und den Urlaubsgebieten und eben schon das Ganze zu gucken, was man machen kann. Stunden können da draufgehen, um sich die gute Reise zu buchen. Wenn man früher krank war, ist man zum Arzt gegangen. Heute googeln Sie Ihre Symptome, die Behandlungssachen, Sie googeln auch die Bewertungsprofile von den Ärzten, was Leute für Erfahrungen gemacht haben. Ärzte lieben das, so gut informierte Patienten, die schon mit der Diagnose kommen. Und was früher ein einfacher Vorgang ist, ist jetzt eine zeitraubende, stressige Recherche unter Umständen. Noch dazu leben wir in einer Spaßgesellschaft. Am Baggersee zu sitzen, das ist schön, aber es ist besser, wenn wir am Meer sitzen. Und da ist es besser, wenn wir da nicht einfach rumsitzen, sondern mieten sich ein Motorboot, das sie auf so einem Fallschirm hochzieht und sie sehen die ganze Bucht von oben. Herrlich. Und aber auch das macht Stress, sich diese Erlebnisse zu organisieren. Und wenn man jetzt nur diese 4 Sachen sich vor Augen führt, eine Leistungsgesellschaft, eine Konsumgesellschaft, eine Informationsgesellschaft und eine Erlebnis- oder Spaßgesellschaft, das sind alles Faktoren, die uns ins zu viel treiben. Eigentlich ist es nicht schlecht, aber in dieser Summe und dieser Erwartung, die das an uns stellt, sind wir da ratzfatz in der Überforderung und im Stress und das merkt man. Das wäre eigentlich alles nicht so schlimm, wenn man sich sagen würde, ja, ich muss ja nicht mitmachen. Ich mache einfach nur so viel, wie mir gut tut. Ich strebe nur so viel an, wie zu meinem Wesen und meinen Möglichkeiten passt. Aber schaffen Sie das erstmal. Es gibt in uns ja auch diesen Motor, ich möchte eigentlich mehr, als mir gut tut. Ich möchte mehr haben, als mir gut tut. Und ich möchte auch so sein, wie andere das von mir erwarten und möchte niemanden enttäuschen. Und dann strenge ich mich eben an und verbiege mich ein bisschen, dass das auch noch möglich ist. Und das ist so die dickste Herausforderung, wenn ich Menschen begleite oder auch in meinem Leben, wie kommt man dahin, nur so viel zu machen, wie man eigentlich schaffen kann. Manchmal kann das sehr schmerzhaft sein, zu sagen, das wäre eine schöne Sache, eigentlich ist das auch ein Wunsch, aber es ist nicht gut für mich, wir schaffen es einfach nicht. Wir haben das als Familie erlebt. Meine Frau und ich haben uns immer so 3 Kinder vorstellen können. Und als es dann soweit war, haben wir gemerkt, wir schaffen es einfach nicht. Die Eltern sind weit weg, wir haben beide Berufe, die sehr viel Energie kosten. Wir sind jetzt schon so an unseren leibseelischen Leistungsgrenzen. Eigentlich wäre das zu viel, was machen wir jetzt? Wir haben dann gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht so in die Überforderung gehen. Aber wir haben ein, zwei Jahre getrauert, das war richtig hart, so einen Wunsch loszulassen, das schmerzt. Und man sagt, eigentlich wäre es schön, wir hätten da richtig Spaß dran. Aber wir müssen das loslassen, wer weiß, wie wir dann als Eltern sind, wer weiß, was das mit unserer Ehe macht, wer weiß, wie wir dann im Beruf sind. Und sowas kann richtig heftig sein, sowas zu betrauern, wenn man sagt, nein, das wäre nicht gut für uns, wir müssen dann Wunsch loslassen. Und manchmal ist es so, dass einem die Überforderung richtig aufgezwungen wird. Ich habe 10 Jahre in einer Klinik gearbeitet für Psychiatrie und Psychosomatik. Und es war völlig verrückt, in diesen kurzen Jahren sind so viele Stellen gestrichen worden auf der einen Seite, und dann wächst einem natürlich mehr Arbeit zu, und es sind viele Zusatzaufgaben wie Qualitätssicherung und Dokumentation und hier die Brandschutzfortbildung und dazugekommen, es ist mehr und mehr und mehr und mehr geworden. Und das war manchmal verrückt. Ich habe den Patienten natürlich gesagt, wissen Sie, was das Problem in Ihrem Leben ist? Sie haben zu viel, Sie müssen mal Nein sagen. Und ich selber habe aus dem letzten Loch gepfiffen und war völlig überlastet. Das ist sehr authentisch. Und immer wenn ich habe eine Menge Sachen entdeckt, wo man sagt, da könnte man sich intelligent entlasten, ohne dass es die Behandlung schlechter wird für die Menschen, die zu uns kommen. Aber ich bin dann immer auf heilige Kühe gestoßen. Wir mussten zum Beispiel so einen 4-seitigen Behandlungsbericht diktieren am Ende. Wahnsinn, dass der Hausarzt, der das gekriegt hat, der liest doch keine 4 Seiten in seinem stressigen Alltag, der legt das in die Akte und freut sich, dass er mal was gekriegt hat von der Klinik. Und ich habe einmal einen Absatz von diesen 4 Seiten weggelassen, der mir am wenigsten wichtig schien. Und prompt kam dann vom Oberarzt, der das Korrektur gelesen hat, ja, ist ganz in Ordnung, aber was ist denn mit diesem Absatz? Und so ist es mir immer gegangen, wenn ich versucht habe, mich zu entlasten. Und ich bin so auf dem Zahnfleisch gegangen, da wäre ich kein gutes Vorbild gewesen. Ich denke, heute nach ein paar Jahren später hätte ich da mehr Selbstbewusstsein, mich da auch zu schützen und zu vertreten, dass manches nicht geht. Aber ich war auch zu stolz. Ich habe das nicht offen gesagt. Ich schaffe das einfach nicht mehr. Das ist zu viel. Ich treibe da Raubbau an meine Gesundheit. Ich setze auch mein Familienleben aufs Spiel. Ich komme in einen Zustand, wo ich vielleicht meine Arbeit gar nicht mehr so gut machen kann, wie ich könnte. Und an diesem Punkt, das habe ich aber nicht so klar gesagt, und habe dann die Zähne zusammengebissen, die anderen Kollegen, die schaffen das doch auch, dann muss ich das hinkriegen. Das würde ich inzwischen auch anders machen. Aber das ist auch so ein Beispiel dafür, ist es gar nicht so einfach, weniger zu machen und ein gutes Maß zu finden. Wenn man sich jetzt fragt, wie kommt man denn da raus, dann würde ich Ihnen gerne einen Meister der Einfachheit vorstellen, nämlich Jesus. Er hat ein unglaublich einfaches Leben geführt, das ganz konzentriert war auf die Dinge, die wirklich wesentlich sind. Ich habe das noch nie woanders so gesehen, wenn man da mal die Evangelien, die biblische Überlieferung darauf anguckt, wie hat er das denn eigentlich gemacht, sein Leben so einfach zu halten, kommt man ins Staunen. Nehmen wir mal an, wir wären Manager von Jesus gewesen und er hätte uns erzählt, ich möchte jetzt irgendwie hier erstmal Dutzende begeistern und dann Hunderte, Tausende und letztlich Millionen in der Weltgeschichte, und hätte gesagt, oh Backe, da musst du aber ranklotzen. Da wandert man jetzt nicht durch so ein kleines Gebiet durch und kommt dann einfach zufällig, halt mal hier jemand und hält mal hier eine Rede, so funktioniert das nicht, das wissen wir, nach moderner Projektplanung, sondern da muss man Leute vorschicken in die Orte, muss eine gute Location suchen, wo man verkündigen muss, dann sagen, jetzt da mobilisiert eure Kranken, macht eure Ohren auf, in 2 Tagen kommt Jesus. Und man darf dann einfach nicht irgendwie weiter wandern, sondern muss Jesus-Zentren installieren, wo die Leute eben weiter angeleitet werden. Und das ist schon ein gewaltiges Projekt. Jesus hat es aber völlig anders gemacht. der hat so ein kleines Grüppchen Leute gehabt, mit denen er 3 Jahre einfach nur rumgewandert ist, Menschen gedient hat, gelebt auf einem ganz bescheidenen Raum, und er hat kein riesiges Projekt draus gemacht. Hätte er das gemacht, hätte er so viele Menschen einspannen müssen und von deren Kräften zehren müssen. Und durch dieses einfache Leben hatte Jesus immer Zeit. Er konnte seine Wanderung, seine Wege immer unterbrechen und konnte da sein für die Menschen, die ihm begegnet sind. Und er konnte sich auch den Menschen, die jetzt mit ihm rumgezogen sind, seine Schüler, den konnte er sich schenken, da hat er Zeit gehabt. Und das muss unglaublich gewesen sein. Ich wäre ja gerne dabei gewesen an vielen Stellen, hätte gerne manche Wunder live miterlebt, die die Bibel überliefert. Aber noch viel mehr wäre ich da gerne dabei gewesen, wo Jesus einfach gewandert ist mit seinen Schülern. Das stelle ich mir unglaublich entspannt vor, wie die auch einfach im Schatten von einem Baum sitzen, rasten, interessante Sachen diskutieren, eine einfache Mahlzeit haben. Ich glaube nicht, dass das stressig war. Ich denke, dass da eine Ruhe drin war und eine Tiefe, eine Konzentration aufs Wesentliche. Das wäre das, was ich so am allerliebsten mitbekommen hätte, wenn ich damals hätte dabei sein dürfen. Und davon lasse ich mich gerne inspirieren, und damit würde ich Sie gerne auch inspirieren, und habe eine Begebenheit aus der Bibel ausgewählt, in der das in einer ganz, ganz besonderen Weise rüberkommt, finde ich. Und auch diese Begebenheit, die der Arzt Lukas überliefert hat im Lukas-Evangelium, wollen wir hören.
Ich lese uns aus Lukas, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich den Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden.
Wow. Hätten Sie sowas in der religiösen Schrift vermutet, wo Religion doch eigentlich bedeutet, die Ärmel hochkrempeln, moralische Maßstäbe erfüllen? Das ist was ganz Antireligiöses, was da ist, was man gar nicht erwarten würde, wenn man so mit Glauben und Kirche in Berührung kommt. Denn die Situation ist die: Jesus ist gewandert mit seinen Schülern und dann eingekehrt bei den Schwestern Martha und Maria. Eine ganze Horde Männer, vielleicht waren auch ein paar Frauen dabei, hungrig, durstig, bisschen müde vielleicht, verschwitzt, staubig, und die wollen jetzt Gastfreundschaft erleben. Ich habe nach dem Gottesdienst eine kleine Selbsterfahrung vorbereitet. Ich werde mir die 10 hungrigsten Menschen hier nehmen, und dann würden wir gerne bei Ihnen zum Essen kommen, wenn wir das dürfen. Sie haben bestimmt noch irgendwas Leckeres zu Hause, was Sie zaubern können. Und dann kommen wir zu 10. Stress? Da muss man richtig, jetzt rattert das Gehirn. Kommt natürlich nicht wirklich. Wie kann ich das jetzt organisieren? Wie kann ich da mit meinen räumlichen Möglichkeiten Platz schaffen überhaupt? Das gibt die Vorratskammer her. Da muss man wirklich die Ärmel hochkrempeln, um sowas zu leisten. Und die Martha, wohl die aktivere von den beiden, die fasst auch an, organisiert das alles und sieht dann entsetzt, wie die Maria, die sie ja auch fest eingeplant hat in die Gastfreundschaft, sich plötzlich zu Füßen Jesus setzt und zuhört. Na gut, das ist was Besonderes, man kann die Neugier verstehen, soll sie doch einen Moment. Aber die bleibt sitzen. Die bleibt sitzen und hört zu und rührt keinen Finger und merkt gar nicht, wie das der Martha völlig über dem Kopf wächst, diese Gastfreundschaftsaufgabe. Aber gut, die kennt die Maria, weil die hat nicht öfter schon solche Aussetzer gehabt. Schlimmer noch ist, dass Jesus das nicht merkt. Jesus, von dem alles Gute ausgeht, der sieht gar nicht, wie ungerecht es ist und dass die Martha völlig im Stich gelassen wird von der Maria. Und irgendwann hält sie das nicht mehr aus, legt den Topf beiseite und konfrontiert Jesus und sagt, Herr, siehst du nicht, dass ich hier alles alleine mache? Sag ihr doch, dass sie mithelfen soll. Und Jesus nimmt aber Maria in Schutz und sagt, du, die hat das Bessere gewählt gerade. Das kannst du ihr nicht wegnehmen und das möchte ich ihr auch nicht wegnehmen. Puh. Sehr herausfordernd, weil die Verpflichtung zur Gastfreundschaft, die ist überhaupt nicht diskutierbar. Das ist ganz fest verankert in der Kultur und das liegt auch in dieser Situation drin, weil man, die müssen doch was zu essen kriegen, früher oder später. Und Jesus wirft damit eine fast revolutionäre Frage auf, nämlich, dürfen wir menschliche Verpflichtungen verletzen und durchbrechen, wenn uns der Glaube zu was ruft, was noch wichtiger ist? Und das ist eine Frage mit Brisanz, wo man sich fragen kann, gilt das nur für diese spezielle Situation oder dürfen wir das auch auf unser Leben übertragen? Und wenn wir das mal so machen, was passiert denn eigentlich mit der Arbeit und den Pflichten, die liegen bleiben? Wenn wir im Beruf schon Wochen und vielleicht Monate lang gesagt haben, das ist nicht zu schaffen, ich bin überlastet, das geht so nicht, dürfen wir dann auch ein Projekt mal an die Wand fahren lassen? Oder dürfen wir auch mal einen Bruch mit Menschen riskieren, die einfach immer wieder zu viel erwarten, oft höre ich sowas in Verwandtschaftsverhältnissen, und dann sagen, nee, dann kriegt die Beziehung eben Bruch, wenn ich sie nur aufrechterhalten könnte, wenn ich mich weiter verbiege und überfordere und Dinge mache, die mich vom Wesentlichen wegführen. Das ist eine ganz existenzielle Frage. Jesus hat die Situation gut erklärt und er hat ja oft solche natürlichen Konflikte genutzt, um die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, auch zu lehren und auf wichtige Wahrheiten zu stoßen. Und hat jetzt seine Haltung zu diesem Geschwisterkonflikt gut erklärt, indem er gesagt hat, Martha, du machst dir so viel Sorge und Unruhe. Die Maria hat dir das Beste gewählt, das darfst du behalten. Da schicke ich sie nicht weg. Und spannend ist, sich auch zu fragen, was haben denn die Leute, die das mitgekriegt haben, die Schüler, vielleicht noch andere aus dem Ort, was haben die eigentlich gelernt aus dieser Situation? Oder stellen Sie sich vor, Sie wären dabei gewesen. Was wäre denn Ihre Moral aus der Geschichte gewesen? Ich denke, je nach Prägung und je nach Lebenssituation, in der Sie sind, kann es ganz unterschiedlich sein. Ich sage Ihnen mal meine Lektion, die ich aus diesem Text und auch aus dieser Botschaft hier so gelernt habe. Nämlich, es ist manchmal zutiefst richtig, Menschen zu enttäuschen. Es kann manchmal zutiefst richtig sein, Pflichten zu verletzen. Selbst Pflichten, die uns so die sozialen Spielregeln und unsere Gesellschaft eindeutig auferlegen werden. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich nie jemanden enttäusche, wenn ich nie eine Pflicht verletze, dann habe ich vielleicht schon das aus den Augen verloren, was wirklich wichtig ist. Jesus hat Menschen zu einem wahren Leben befreit, nämlich zu einem Leben in Liebe, zu einem innigen Gottvertrauen. Und er hat auch Menschen befreit zu einem Leben in Wahrheit, dass man eben die eigenen Fehler, die eigenen Sünde nicht verdrängen muss, sich denen stellen kann, aber auch zu der Wahrheit, dass Gott ein unglaubliches Potenzial in uns gelegt hat. Sie sind viel mehr und viel größer als das, was sie in ihrem Alltagsleben oft draus machen. Gott hat ein viel größeres Potenzial in sie gelegt, als das Potenzial, das sie leben, wenn sie die Sachen, die in unserer Gesellschaft gefordert werden, einfach abarbeiten. Und zu dieser Wahrheit ruft uns Jesus. Und dieses wahre Leben, zu dem Jesus einlädt, das verträgt sich nicht mit vielen Dingen, nicht, die uns unsere Gesellschaft auferlegt, vielleicht auch die eigenen Prägungen, die wir so im Laufe unseres Lebens mitgenommen haben. Und es gibt eine Spannung und wir brechen zu diesem richtigen, wahren Leben nur durch, wenn wir ab und zu mal Spannungen und Brüche zulassen, Pflichten verletzen und enttäuschen. Wenn wir jetzt diese besondere Situation, die uns Jesus da geschenkt hat, beziehungsweise Lukas, der es aufgeschrieben hat und uns berichtet hat, mal nehmen und gucken, was machen wir denn ganz praktisch damit, dann finde ich, kann die uns zu vier Grundsatzentscheidungen führen. Und die eine Grundsatzentscheidung ist die Antwort auf die Frage, was ist das Wesentliche im Leben? Ist das Wesentliche Geschenk oder Leistung? Die Sachen, auf die es wirklich im Leben ankommt, Glück, Erfüllung, Sinn, ein wertvolles Leben, können Sie sich das erarbeiten oder wird Ihnen das geschenkt? Und die Antwort, die Sie darauf geben, die macht einen radikalen Unterschied in Ihrem Leben. Ich denke, es gibt für beides gute Argumente. Ich habe mich dafür entschieden und ich denke, dass auch die Bibel dazu einlädt, das als Geschenk zu nehmen. Natürlich macht es Spaß zu leisten und es gibt Dinge, wo es gut ist. Wenn mein Arzt das leistet, freue ich mich. Aber die Sachen, auf die es im Leben zutiefst ankommt, nämlich Glück und Erfüllung, ein wertvolles Leben und Sinn, die können nur geschenkt werden. Und Martha steht eben für dieses Leisten, sich anstrengen, Pflichten erfüllen und Maria ist das Bild für das Empfangen und einfach passiv da sein, zu Jesu Füßen zu sitzen, das Geschenk zu nehmen. Und was die wesentlichen Sachen im Leben angeht, was das Ewige angeht, ist das der Weg, wo man es eher kriegt, als durch Ärmel hochkrempeln, auch wenn es, wie gesagt, natürlich auch andere Lebensbereiche gibt, wo es gut ist, sich anzustrengen und zu leisten. Und das hat Konsequenzen, wie setzen wir unsere Zeit ein, wem oder was schenken wir unsere Aufmerksamkeit, wofür gebrauchen wir unser Geld. Das macht einen großen Unterschied. Eine zweite Grundsatzentscheidung, zu der ich gefunden habe und zu der, glaube ich, der Bibeltext auch einlädt, ist, an der Quelle zu sein, ist die Priorität Nummer eins. Maria ist da, hat sich da hingesetzt, wo es das Beste gab, nämlich Wahrheit und Leben und die guten Kräfte, die von Jesus ausgehen. Und das ist die Priorität Nummer eins, da zu sein, wo mein Körper, meine Seele und letztlich auch mein Geist von Gott leben. Ich möchte es mal anschaulich machen an zwei Entscheidungen aus meinem Leben. Eine Entscheidung, die ich nicht mehr so treffen würde und eine Entscheidung, die ich gut finde. Ich habe als junger Erwachsener und eigentlich auch schon als älterer Schüler immer wieder stille Zeiten im Kloster gemacht, eine ganze Woche schweigen. Ich bin eher ein introvertierter Typ, vielleicht wäre das nichts für Sie, aber für mich war das ein unglaubliches Lebenselixier. Das hat mich geformt, das hat mich gut, hat mich mit Gott verbunden, das waren mit meinen wertvollsten Wochen. Und als wir Kinder bekommen haben, habe ich das aufgehört. Weil ich mir gesagt habe, ich kann meine Frau jetzt in der Lebensphase nicht da eine Woche mit den Kindern sitzen lassen. Und habe es bis heute eigentlich nie mehr in der Intensität gemacht. Das würde ich nicht mehr so machen. Dieses Jahr buche ich das. Wieder natürlich hätte sich das organisieren lassen. Das wäre vielleicht eine Woche hart gewesen für meine Frau, aber mit guter Unterstützung wäre das gegangen in manchen Phasen. Aber sie hätte vielleicht 51 Wochen im Jahr einen besseren Mann gehabt, der mehr aus den guten Kräften lebt, die er da getankt hat. Und da habe ich mich selber von der wichtigen Quelle abgeschnitten. Wie gesagt, das würde ich nicht mehr so machen. Eine andere Sache, die ich gut fand, etwa in der gleichen Zeit, habe ich entdeckt, wenn ich mich irgendwo in ein schönes Café zurückziehe, ein Cappuccino trinke und dadurch ein bisschen Abschirmung habe, ich irgendwie ein bisschen Fortbildungsliteratur lese oder irgendwas Kreatives entwickeln, das sind unglaublich gute, stärkende, intensive Zeiten für mich. Ich kann das heute kaum erzählen, ohne mich ein bisschen zu schämen. Meine Frau hat mir das irgendwann vorgerechnet, was diese ganzen Cappuccinos so im Laufe der Jahre kosten und dass ich mich da immer mal für 2 Stunden davon stehle, obwohl zu Hause Trubel ist. Und als meine Kinder gut genug rechnen konnten, sind sie auf ähnliche Gedanken gekommen. Inzwischen rechnet meine Frau nicht mehr, weil die auch mitgekriegt hat, dass das mit meinen besten und kreativsten Stunden sind, wo ich zu mir komme, in Flow komme und eben ganz viele gute Sachen entstehen. Sie dürfen mal raten, wie ich die Predigt vorbereitet habe oder wo. Und das sind solche Momente, wo ich an der Quelle bin, wo ich Rahmenbedingungen habe, die das einfach schützen. Und sowas ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Bei manchen Sachen sind das die typisch frommen Dinge, die solche guten Quellorte sind, wie eine stille Zeit sich zu nehmen, regelmäßig ins Wort Gottes einzutauchen, davon zu leben. Das ist für manche Menschen eine unglaubliche Energiequelle. Für manche sind es Gebetspartnerschaften, wo sich regelmäßig zum Gebet treffen und dann eine sehr, sehr intensive Gemeinschaft und Begleitung haben, mit der sie durchs Leben gehen und wo alle wichtigen Weichenstellungen auch so einen Resonanzraum haben. Für manche ist es, sich mal für ein paar Jahre voll in die Gemeinde zu hängen und gesagt haben, ich mache das zum Lebensmittelpunkt und diese Energie und diese Gottesnähe, die ich da im Gemeindeleben erlebe, das ist eine Quelle und eine Elixier. Das fühlt mich unglaublich. Für manche sind es aber irdischere Sachen, dass die in ihrer Gartenarbeit solche Aufgangszeiten haben. Und eine Sache von einem amerikanischen Pastor Bill Heibels, der dort so eine Megachurch gegründet hat und inzwischen auch jedes Jahr mal in Deutschland ist, in einem großen Netzwerk und sehr viele Gemeinden im Gemeindeaufbau prägt. Der hatte auch mal eine Phase, wo er im Burnout war und als er sich da überlegt hat, wie komme ich da raus, und auch so seine Berater hatte, Mensch, was würde dir gut tun, was könnte dich ausgleichen, dann hat er gesagt, naja, ich segel unwahrscheinlich gerne. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, was dann passiert, ich, der Hauptpastor von dieser großen Kirche, gehe da ins Segelboot, dann kommen irgendwelche Paparazzi, die gehen hin zu meinem Boot, fotografieren das aus so einem Winkel, dass es wie eine riesige Yacht aussieht und dann geht es durch die Presse, der Pastor Wohlstandsevangelium gönnt sich so einen Luxus. Und diese Presse kann ich nicht brauchen, das erlaube ich mir nicht. Weil es eben nicht anders ging, hat er sich doch erlaubt und hat sich freigemacht von solchen Befürchtungen und hat in dem Segeln auf dem nahegelegenen See diese Momente von Erholung, aber auch intensiver Gottesbegegnung und Gebetszeit erlebt, die ihm dann die Kraft gegeben haben, wieder gut für die Familie da zu sein und diese Wahnsinnsaufgabe mit einer Kirche, die da mehrere tausend Mitglieder schon hatte, weiter zu stemmen. Und dem geht es bis heute ganz gut. Und auch sowas kann eine Quelle sein. Und diese Priorität, das ist so wichtig, diese Quellen aufzusuchen, das muss eine A-Priorität sein, dass ich mich nicht von irgendwelchen Verpflichtungen abschneiden lasse. Eine dritte Grundsatzentscheidung ist, haben Sie den Mut zum Trauern. Wer nicht trauern kann, der kann auch nicht loslassen. So haben wir das erlebt mit der Frage, drittes Kind, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Und durch so einen Trauerprozess auch durchgehen mussten. Und man kommt aber durch die Trauer durch und ist dann wieder fröhlich. Und wenn man aber nicht trauerfähig ist, nicht loslassen kann und sagen, da muss ich noch dran gebunden bleiben, das will ich noch haben, das muss ich noch erreichen, diesen Traum kann ich nicht loslassen, dann ist man in einer ständigen Überlastung drin und wenn es dumm läuft, hat man dann nichts wirklich, weil man eben von allem zu viel hat. Und diese Entscheidung, ich ich traue mir auch zu, meinen Wunsch zu betrauern, was loszulassen, was mir eigentlich bedeutet, damit ich Zeit für das Wesentliche und Zeit für Gott finde. Das kann auch eine lebensverändernde Grundsatzentscheidung sein. Und dann eine vierte Grundsatzentscheidung wäre, das Enttäuschen von Menschen zu einem Lebensstil zu machen. Es geht nicht anders. Natürlich will man niemandem absichtlich wehtun, wenn es mir leicht fällt, jemandem was zu geben, natürlich mache ich das. Aber wenn mich eben was von dem wegführt, was ich am besten kann und was wirklich wichtig ist und was mir eine Quelle meines Glaubens ist, dann werde ich Menschen enttäuschen müssen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, wenn ich jeden in meinem Umfeld etwa gleich stark enttäusche, dann habe ich das Gefühl, ich habe eine ganz gute Balance gefunden. Aber ganz ohne geht das nicht. Und wenn Sie Menschen kennen, wo Sie denken, ja, die haben es geschafft, so das Beste aus ihrem Leben zu machen, wesentlich zu leben, gute Quellen zu haben, an einer guten Kraft angeschlossen sein, dann werden Sie merken, die können nicht everybody's darling sein. Die werden Menschen enttäuschen und irgendwann die meisten verzeihen einem das, dass der eigene Weg einem nicht alles möglich macht. Und ich habe natürlich als Psychotherapeut schon dutzendweise überlastete Menschen begleitet und Sie werden es nicht glauben, was Chefs und Kollegen und Kunden alles aushalten, wenn man denen klar macht, es geht leider nicht. Man denkt immer, Hilfe, ich werde gefeuert, der Kunde springt ab, aber die anderen können ja auch nicht alles geben. Und da ist noch viel, viel Spielraum, mehr als man denkt. Und ich gebe Ihnen jetzt einen Tipp, der, wenn Sie berufstätig sind, der könnte 10.000 Euro wert sein oder mehr, oder Sie vor dem Burnout schützen. Wenn Sie Nein sagen müssen, dann rechtfertigen Sie sich nicht oder erklären, warum eine Aufgabe nicht so wichtig ist. Jesus hat der Martha auch nicht gesagt, so Küchenarbeit ist nicht wichtig, lass es mal. Sondern der hat auf was Besseres, auf was Wichtigeres verwiesen. Und so werden Sie erfolgreich Nein sagen, wenn Sie sagen, ich kann das nicht machen, weil ich was tun muss, was noch wichtiger ist. Das ist das Beste, was wir den Kunden geben können. Da kann ich keine Abstriche machen. Da mag ich mich weiter voll einsetzen für. Und deswegen gehen manche Dinge am Rande nicht. Und wenn man so Nein sagt, hat man sehr gute Chancen, dass es andere Menschen akzeptieren, dass sie sich nicht überlasten und verzetteln müssen und dass sie dort sich einsetzen können, wo das Beste entsteht. Und sowas kann man auch in Beziehungen sagen, ich kann da nicht kommen, weil ich habe da das und das vor und das ist so wichtig und da brenne ich so für. Deswegen geht es leider nicht, auch wenn es natürlich schön wäre, ich hätte das noch machen oder da dabei sein können. Ja, und das können Grundsatzentscheidungen sein, die Sie einmal von einem Burnout schützen können, aber Ihr Leben vielleicht noch eine ganz andere Dimension führen und Ihr Leben vielleicht auch erst für den Raum schaffen, den das für eine Gottesbegegnung und dafür braucht, um sich auch in dieses Leben, in das Jesus ruft, auch einladen zu lassen. Und ich wiederhole es nochmal, die erste Grundsatzentscheidung oder Grundsatzfrage ist, nehmen Sie Ihr Leben, das was wirklich wichtig ist, als Geschenk oder als Leistung? Ist es eine Priorität Nummer eins, an der Quelle zu sein, da wo Sie sich mit Gott verbinden können und wo das Wertvollste von Ihrem Potenzial auch freigesetzt wird? Haben Sie den Mut zum Trauern und können Sie viertens Enttäuschen auch zu einem Lebensstil machen. Wenn ich mir überlege, was bei meiner Grabrede, wo ich hoffentlich noch ein bisschen Zeit habe für, gesagt wird, dann würde ich nicht gerne hören, wenn ich es hören könnte, Mensch, der Jörg Berger, der hat sich immer angestrengt. Der war immer ein bisschen überarbeitet, gestresst und leicht gereizt, aber er hat doch ziemlich viel hingekriegt an seinem Leben. Das würde ich gar nicht hören wollen. Ich würde viel lieber hören wollen, wenn ich es hören könnte, der Jörg Berger, der hat das Beste gewählt und das Beste gemacht aus seinem Leben. Der hat sich darauf konzentriert, was er am besten konnte und was am wertvollsten war und hat uns mit seinen Gaben und seiner Persönlichkeit geschenkt. Und der Jörg Berger, der war so mit Gott verbunden und hat so aus dieser Quelle gelebt, der hat uns inspiriert und im Jörg Berger ist uns Gott ein bisschen nahe gekommen. Und das würde ich 10-mal lieber hören, als dass der Jörg Berger hat sich immer sehr angestrengt. Amen.